Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Seinen Erdölbedarf kann Tschechien gleich mit Lieferungen über die Pipelines in Westeuropa abdecken. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds vergibt Stipendien für Studierende. Und mit Maria Hamrich-Meyer besichtigen wir die magischen Steinreihen in Konov bei Rakovník. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Tilianza.
Die Nachrichten.
Der tschechische Exportüberschuss bei Strom ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. So wurden 6,4 Terawattstunden elektrische Energie mehr aus als eingeführt, wie aus den Daten des staatlichen Energienetzbetreibers CEPS hervorgeht. Das bedeutete einen Rückgang von fast 30% gegenüber 2023. Laut dem Netzbetreiber hält dieser Trend schon länger an. Er beruhe darauf, dass immer weitere Braunkohlekraftwerke vom Netz genommen würden, hieß es. Am meisten Strom exportierte Tschechien nach Österreich und in die Slowakei. Konkret waren es 4,4 respektive 4,1 Terawattstunden. Aus Deutschland wurde hingegen mehr elektrische Energie ein- als ausgeführt. Das Minus lag bei 2,8 Terawattstunden. Die Parteivorsitzende der Kommunisten und Europaparlamentarierin Katarzyna Konečná ist Spitzenkandidatin des Linksbündnisses Stačilo für die Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus im Herbst dieses Jahres. Darauf einigten sich am Mittwoch die Kommunisten mit den anderen beiden beteiligten politischen Vereinigungen, der Volkssozialen Partei und den Vereinigten Demokraten Bund der Unabhängigen. Konečná kündigte an, bei einem Einzug ins Abgeordnetenhaus ihr Mandat im Europaparlament niederzulegen. Die 43-jährige Politikerin hatte im Juni bei den Wahlen in der EU ihr Mandat in Straßburg verteidigt. Der Autohersteller Škoda hat seinen Absatz im vergangenen Jahr erhöht. Weltweit verkaufte die VW-Tochter 927.000 Wagen. Dies bedeutete einen Zuwachs von 6,9%, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. Besonders auf den europäischen Märkten stieg der Absatz. In Deutschland, als dem wichtigsten Markt von Škoda, gab es ein Plus von 18,5%, was über 29.000 Autos zusätzlich entsprach. Der Brand des Restaurants U Coyota in Most hat ein siebtes Opfer. In einem Prager Krankenhaus erlag in der Nacht auf Mittwoch eine Frau ihren schweren Verletzungen. Laut dem zuständigen Chefarzt hatte die Patientin an über 90% des Körpers schwere Verbrennung. Weiterhin werden 5 Menschen nach dem Brand in Krankenhäusern behandelt. 2 von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es. Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag auf der hölzernen Außenterrasse des Restaurants. Die Flammen griffen schnell auf das Hauptgebäude über und zerstörten es vollständig. Die Polizei ermittelt noch wegen der Brandursache. Zeugen berichteten, dass ein Heizpilz umstürzte und die Propangasflasche darin explodierte. Zum Sport. Die Eishockeyspieler von Sparta Prag sind mit einer deutlichen Niederlage ins Halbfinale der Champions League gestartet. Vor eigenem Publikum verloren sie am Dienstagabend das Hinspiel gegen Färjestad BK aus Schweden mit 2:6. Um das Finale zu erreichen, haben die Tschechen im Rückspiel kommende Woche in Karlstad 2 Möglichkeiten. Entweder sie gewinnen mit mindestens 5 Toren Unterschied in der regulären Spielzeit oder sie erzwingen mit 4 Toren Vorsprung eine Verlängerung, die sie dann für sich entscheiden. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien in den Niederungen meist hochnebelartig bedeckt. In den Bergen scheint hingegen die Sonne, nur vereinzelt kommt sie auch in tieferen Lagen durch. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus einem bis plus 5 Grad Celsius.
Danke, Till, für die Nachrichten. Stichwort Energiesicherheit. Tschechien kann seinen Erdölbedarf ab sofort allein über die Pipelines in Westeuropa abdecken. Den Rohstoff aus Russland ersetzen künftig Lieferungen über die Pipeline Tal. Die Details hat Daniela Honigmann.
Tschechien ist nicht mehr abhängig von Erdöllieferungen aus Russland. Dies war die Botschaft, die Premier Petr Fiala am Dienstag bei seinem Besuch im zentralen Öltanklager im mittelböhmischen Nellahozovice verkündete.
Wir können festhalten, dass wir nun eine Lage erreicht haben, in der uns Wladimir Putin nicht mehr mit Öl erpressen kann. Also nicht damit, dass er die Öllieferungen stoppt.
Dies sei dank des Ausbaus der Pipeline Tall gegeben, der nun für abgeschlossen erklärt wurde. Die transalpine Ölleitung führt vom italienischen Hafen Triest über die Alpen nach Österreich und weiter nach Deutschland, wo sie in Karlsruhe endet. Seit 1967 im Betrieb ermöglicht erst die jetzt abgeschlossene Erweiterung die volle Ausschöpfung ihrer Kapazitäten, von denen auch Tschechien profitiert. Über den Anschluss an die IKL-Leitung in Ingolstadt fließt das Erdöl aus Italien bis nach Kralupy und ins nordböhmische Litvinov. Es wird sich künftig um jährlich insgesamt 8 Millionen Tonnen handeln, was das Doppelte der bisherigen Einfuhren über die IKL ist. Dies decke den Bedarf der beiden tschechischen Raffinerien komplett ab, teilte Jaroslav Pantuček der Presse mit. Er ist Generaldirektor des Unternehmens Mero Cere, das die Pipelines auf dem Gebiet Tschechiens betreibt und hierzulande das Einfuhrmonopol für Erdöl hat.
Es liegt jetzt allein an uns, welchen Partner wir auswählen und von welcher Seite aus wir das Öl beziehen. Wir sagen nicht, dass schon morgen die Druzhba-Pipeline geschlossen wird. Aber wenn dies eintreten sollte, ist Tschechien jetzt darauf vorbereitet, ohne jegliche Schwierigkeiten weiterzumachen und die hiesigen Raffinerien zu beliefern.
Über die besagte Druzhba-Leitung kommt seit 60 Jahren Erdöl aus Russland nach Tschechien. Diese Lieferungen sollen bis Mitte dieses Jahres komplett eingestellt werden, wenn nämlich die letzten Tests und Zertifizierungen für die Tall-Pipeline abgeschlossen sind. Finanzminister Zbigniew Stanjura informierte in Nellahozovice außerdem über die finanzielle Seite des Ausbaus. Die Kosten dieser Investition würden sich bei etwa 1,6 Milliarden Kronen bewegen und alles sei ohne eine Beteiligung des Staatshaushaltes abgelaufen, so Stanjura. 1,6 Milliarden Kronen sind umgerechnet 63 Millionen Euro und aufgekommen ist dafür allein das Unternehmen Mero Cere. Im Zusammenhang mit den Ölpipelines wurde am Dienstag auch betont, dass Tschechien bereits unabhängig von Erdgas aus Russland sei. Seit Jahresbeginn würden keine Lieferungen mehr von dort bezogen, hieß es. Premier Fiala führte dies im Interview für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen als gelungenes Praxisbeispiel an.
Wir haben vorher gehört, dass die Abkehr von russischem Gas unvorteilhaft sein werde, dass es zu wenig Gas geben und was das alles kosten werde. Nichts davon ist eingetreten. Schon heute sind wir unabhängig von russischem Gas. Die Lieferungen aus Richtung Westen reichen für Tschechien aus und auf die Preise hat das keinen Einfluss. Das gleiche gilt für das Erdöl. In der Praxis werden das die Kunden gar nicht spüren.
Schon jetzt seien die Preise für Treibstoffe in Tschechien mit die niedrigsten in ganz Europa, fügte der Premier hinzu. Und er betonte, dass der russische Präsident Wladimir Putin dies nun durch willkürliche Lieferstopps oder Preiserhöhungen nicht mehr beeinflussen könne. Das Ausbauprojekt Tall Plus hatte die tschechische Regierung im November 2022 beschlossen. Es war eine Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem habe Putin die Rohstoffe als Waffe benutzt und Tschechien damit einem großen Risiko ausgesetzt, begründet Fiala die Energiepolitik seiner Regierung. Die Nutzung von Tall bedeute nun mehr Sicherheit und Stabilität für die hiesige Bevölkerung, so der Premier in dem Interview.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht darüber, wie Tschechien seinen Erdölbedarf ohne Rohstoff aus Russland abdeckt. Seit 2002 vergibt der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds Stipendien an Studierende für Aufenthalte im jeweils anderen Land. Die aktuelle Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Januar. Ferdinand Hauser hat sich schlau gemacht.
Über 220 Menschen haben das Stipendienprogramm des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds bereits absolviert. Gefördert werden Studienaufenthalte an einer Universität im jeweils anderen Land. Martin Hudetz betreut das Programm. An wen richtet sich das Stipendium?
Also grundsätzlich an Studierende aus Deutschland, die für ein oder zwei Semester nach Tschechien gehen wollen und für Tschechen, die in Deutschland studieren möchten. Und grundsätzlich geht es darum, dass die Leute einfach Interesse am Nachbarland, an der Sprache, an Geschichte und Kultur mitbringen sollen. Und die wichtige Voraussetzung ist auch, dass sie ein konkretes deutsch-tschechisches Thema haben müssen.
An diesem Thema arbeiten die Studierenden während ihres Auslandsaufenthalts. Das Ergebnis kann eine Bachelor- oder Masterarbeit bzw. eine Dissertation sein. Im Gespräch für Radio Prag International betont Hudetz aber, dass während der Zeit im Ausland auch eine weniger umfassende Seminararbeit entstehen könne.
Für uns sind Studierende wichtig, die sozusagen an ihrer Abschlussarbeit schon arbeiten. Aber genauso wenden wir uns auch an Studierende aus beiden Ländern, die sozusagen erst am Anfang ihres Studiums stehen.
Bei ihrem Aufenthalt im Gastland sollen die Studierenden vor allem Seminare und Vorlesungen in der Landessprache belegen. Mitunter könne von diesem Bewerbungskriterium aber auch abgesehen werden, sagt Hudetz.
Wir sind natürlich sehr froh, wenn jemand aus Deutschland schon mit so viel Tschechischkenntnissen hierher kommt, dass er oder sie dann imstande ist, hier auf Tschechisch zu studieren. Aber wir sind auch froh, wenn jemand sozusagen mit tschechisch Grundkenntnissen hierher kommt, in dem ein oder zwei Semestern hier dann diese Kenntnisse auch vertieft und zum Teil auch, es gibt hier ja etliche Studienfächer, die zum Teil auf Englisch, zum Teil auch auf Deutsch studiert werden können. Und das ist für uns dann auch akzeptabel, sozusagen in Kombination mit diesen weiteren Fortschritten bei den Tschechischkenntnissen.
Die ausgewählten Studenten erhalten eine monatliche Stipendienrate von 650 Euro, wenn sie im Bachelor immatrikuliert sind. Master- und Promotionsstudierende haben 900 Euro pro Monat zur Verfügung. Hinzu kommt eine einmalige Reisekostenpauschale. Der Zukunftsfonds hat sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, die Teilnehmer des Programms untereinander zu vernetzen. Aus diesem Grund werde einmal im Jahr ein Seminar veranstaltet, bei dem die ehemaligen und die angehenden Stipendiaten aufeinandertreffen, so Hudetz.
Diejenigen Stipendiaten und Stipendiatinnen, die den Aufenthalt schon hinter sich haben, die kommen dann hierher, präsentieren schon die Ergebnisse, ihre Arbeiten und können zugleich sozusagen mit Rat zur Seite stehen für diejenigen, die mit dem Stipendienaufenthalt erst beginnen.
Programmbetreuer Hudetz zufolge richtet sich das Stipendium vor allem an Studierende der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Die bisherigen Absolventen seien etwa angehende Historiker, Translatologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Juristen und Ökonomen gewesen. Aber auch wer ein technisches Fach studiere, könne als Stipendiat in Frage kommen, meint Hudetz.
Sollte jemand aus den Naturwissenschaften wirklich ein spannendes deutsch-tschechisches Thema haben, zu dem er nicht nur ein Exposé anfertigen kann, sondern dann wirklich auch eine schriftliche Arbeit von mindestens 20 Seiten dann abliefert nach dem Stipendienende, dann ist er, wie gesagt, oder auch sie, gerne eingeladen.
Ferdinand Hauser war das mit dem Bericht über die Stipendien, die der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds vergibt. Die aktuelle Ausschreibung für das Stipendienprogramm des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds läuft noch bis zum 31. Januar. Anträge können online eingereicht werden. Alle Bewerbungsmodalitäten finden sich auf der Website des Zukunftsfonds. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Manche Forscher schreiben ihnen magische Kräfte zu. Durch die Steinreihen von Kohnov ziehen Forscher und Touristen schon allein deswegen an, weil ihr Ursprung Rätsel aufgibt. Wie, wann, von wem und wozu wurden diese Steinreihen angelegt? Vieles liegt auch heute noch im Dunkeln rund um die 1500 Steinblöcke aus Kvarzit auf der Anne Rovina bei dem mittelböhmischen Ort. Gewiss ist nur eines. Die Steinblöcke traten nicht auf natürliche Weise aus dem Boden hervor, sondern Menschen haben sie hingeschafft. Die Bürgermeisterin von Kohnov, Dana Bechinska, führte Maria Hammerich-Meyer durch das rätselhafte Steinfeld. Sie hören eine Wiederholung aus der Reihe Panorama ZZ vom August 2010.
Panorama CZ.
Die Steinblöcke sind in 14 Reihen angeordnet. Die Reihen folgen der Nord-Süd-Richtung. Die Steinreihen sind also auffällig, aber erst im vergangenen Jahrhundert wurden sie zum Gegenstand der Forschung. Bürgermeisterin Dana Bechinska aus Konow.
Der erste, der auf die Steinreihen hinwies, war der Schüler Antonin Patejdl. Das war 1934. Patejdl, der die Steinreihen also entdeckt hat, begann sie dann zu beschreiben. Er vermaß die Steine und veröffentlichte den ersten Fachaufsatz über die Steine.
Dieser erste Fachaufsatz über die Steinreihen von Konow erschien in einer Sammelschrift des Museums Saatz. 3 Jahre später trat Patejdl erneut mit seiner Entdeckung an die Fachöffentlichkeit heran, diesmal mit einem Artikel in der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift Vesmir, Deutsch, das All, die es noch heute gibt. Patejdl merkte an, dass in der Nähe der Steinreihen keine archäologischen Funde, etwa von Keramik, nachgewiesen worden seien. Dies hätte auf eine frühe Besiedlung, etwa der Kelten, hinweisen können. Deswegen zog der Schullehrer und Hobbyforscher den Schluss, dass es sich bei den Steinreihen um ein sehr altes Phänomen handle, das in ganz Mitteleuropa einzigartig sei.
Von da an haben sich eine ganze Reihe von Privatforschern und auch Institutionen mit den Steinreihen befasst und verschiedene Theorien aufgestellt. Keine dieser Theorien konnte aber bisher bewiesen werden, bis auf die These, dass die Steine von Menschen hier geschaut worden sind. Für diese Annahme sprechen geologische Gründe. Der Untergrund der Anhöhe-Rowena besteht nämlich aus Tonschiefer, die Steine sind aber aus Quarzit. Und diese Gesteinsart ist hier in unserer Gegend nirgends anzutreffen.
Die Forscher sind sich einig darüber, dass eine so große Zahl von Steinen in solch regelmäßiger Anordnung nicht auf natürliche Weise entstanden sein kann. Der Spielraum für Hypothesen ist groß. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es sich bei der auffälligen Konstruktion um Kultsteine handelt. Das Alter von solchen megalithischen Feldern aus aufrecht stehenden Kultsteinen, die auch als Menhire bezeichnet werden, wird auf bis zu 3000 Jahre geschätzt. Pollenanalysen aus der jüngsten Zeit haben diese Hypothese immerhin nicht widerlegt. Sie ergaben, dass sowohl der Boden des Steinfelds als auch die Steine selbst biologische Spuren aus dem Mittelalter aufweisen, wobei die Steine auch schon früher an ihrem Platz gelegen haben könnten. Neben Archäologen, Geologen und Historikern ziehen die Steinreihen auch die Aufmerksamkeit von Astrologen, Psychotronikern und sogar Ufologen auf sich. Anlass zu Spekulationen geben besonders 2 auffällig große Steinblöcke.
Die 2 größten Steine sind der Pegas und der Gibbon. Jeder von ihnen wiegt mehrere Tonnen und sie stechen aus den Reihen hervor. Interessant sind sie vor allem deswegen, weil zur Sommer- und Wintersonnenwende der Strahl der sinkenden und aufgehenden Sonne gerade durch sie hindurchgeht. Hieraus haben einige Forscher die Theorie abgeleitet, dass die Steinreihen eine Art prähistorischen Kalender darstellen.
Pegas nannte man den einen Steinblock, weil er Rillen aufweist, die an das Sternbild Pegasus am nördlichen Sternenhimmel erinnern. Und der Stein Gibbon erhielt seinen Namen zu Ehren des englischen Historikers Edward Gibbon. Ein Forscher, der die Kalenderhypothese vertrat, war Karel Hornow. Hornow lebte von 1905 bis 1975 und veröffentlichte seine Studien unter dem Pseudonym Ljuba Hornow-Karpatjew. Hornow hielt das Steinfeld für einen Sonnenkalender, mit dessen Hilfe heidnische Priester den Zeitpunkt für ihre Frühlings- und Herbstrituale bestimmt haben sollen. Diese Rituale, so die Annahme, waren wohl auch mit Opferzeremonien verbunden. Der begeisterte Hornow verfasste sogar ein Gedicht über die Steinreihen mit dem Titel »Bei Konow«. Zu Hornows Lebzeiten waren die Steinreihen allerdings noch dichter und länger als heute.
Früher waren es wesentlich mehr Steine als heute. Patejdl hatte von 2200 Steinen berichtet. Die heutigen Forscher führen dagegen Zahlen von 1500 bis 1700 Steinen an. In den über 7 Jahrzehnten seit der Entdeckung des Steinfelds sind also etliche Steine verloren gegangen. Wir nehmen an, dass Einwohner der umliegenden Orte sie beim Anlegen ihrer Gärten verwendet haben. Und einige Steine sind wahrscheinlich eingepflügt worden.
taky, nebo také některé kameny byly asi za orámy.
Die Steinblöcke sind nur roh behauen. Von den meisten sind bloß die oberen Kappen zu sehen. Der Rest steckt in Bodenschichten, die sich nach und nach angelagert haben. Auch dies ist ein Hinweis auf ein beträchtliches Alter der Steinreihen. Die Steine sind in Schotterbetten gesetzt und annähernd parallel angeordnet. Sie sind bis zu 400 Meter lang und 13 bis 30 Zentimeter voneinander entfernt. Das Steinfeld bedeckt eine Fläche von 11 Hektar. Der Boden ist heute mit einem Buchenwald bepflanzt. Entlang der Steinreihen wurden Schneisen in den Wald geschlagen und markierte Wanderwege geschaffen. Früher einmal war der flache Rücken des Hügels Rovinar Ackerland. Manche Forscher finden hierin einen Anhaltspunkt für die Herkunft der Steine. Sie vermuten, dass die Steinreihen angelegt wurden, um die Grenzen von Äckern zu markieren. Solch nüchterne Erklärungen finden allerdings nicht jedermanns Zustimmung.
Auf den Steinen sind verschiedene Zeichen eingraviert. Zum Teil sind das Rillen in V-Form, deren Linien mit der Richtung der Sonnenstrahlen zur Sonnenwende übereinstimmen. Einige Steine haben Öffnungen. Einige Forscher glauben, dass die Rillen auf den Steinen Schriftzeichen sein könnten, die früher, als der Rücken des Hügels kahl war, aus dem Weltall zu sehen waren.
Demzufolge wären die Steine Botschaften für außerirdische Wesen. Eine keltische Burganlage, die man in der Nähe vermutet, rief die These von einer Kultstätte der Kelten hervor, die viel Anklang fand, jedoch bislang nicht bewiesen werden konnte. Die Steinreihen haben auch Eingang in die Literatur gefunden. In František Markups Märchenroman »Wendulka und die armen Müller« besucht das Prager Mädchen Wendulka während der Kriegsferien eine Mühle unweit von Konow. Ein Lehrer führt sie zu den Steinreihen hin und erklärt hier, dass die Steine Zeugnisse einer sehr alten slawischen Besiedlung seien. Interesse an der Geschichte der Steine hat auch die Gemeindeleitung von Konow, doch sie will sich nicht auf die Steinreihen beschränken. So führt der Fußweg dorthin an der St. Adalbert-Kapelle vorbei, um die sich eine hübsche Legende rankt. Auf Adalberts Gebete hin soll der Regen einst eine Dürrezeit beendet haben. Auch die Siedlungsgeschichte des Ortes, in dessen Umland früher Braunkohle abgebaut wurde, möchte man noch genauer kennenlernen, sagt Bürgermeisterin Bechinska.
Die Bevölkerung dieses Gebiets hier war gemischt. In Konow lebten Deutsche und Tschechen und es wurden auch Mischehen geschlossen. Es gibt hier auch den Friedhof Deutsche Gräber. Ich habe bereits Kontakt zu verschiedenen Vereinen aufgenommen, um mit ihrer Hilfe mehr über die Siedlungsgeschichte herauszufinden. Bisher sind wir allerdings noch nicht sehr weit gekommen. Es wäre interessant, mehr über die Geschichte zu wissen. Und auch die eine oder andere Kooperation wäre vielleicht gut.
Bechinska macht sich Gedanken darüber, wie sie die Steinreihen für den Fremdenverkehr attraktiv ausgestalten kann. Manche Wanderer, die in den Buchenwald bei Konow aufbrechen, kämen enttäuscht zurück, sagt die Bürgermeisterin. Sie fänden, die grauen Zeugen der Vorzeit seien zu wenig spektakulär. Vor kurzem wurde in Konow ein Museum eingerichtet, das die Geschichte der Steinreihen und deren Erforschung ausführlich dokumentiert. Andenken wie Bildmagnete für den Kühlschrank, Abzeichen von Tourismusverbänden oder mit Gewinnspielen verbundene Infokarten betonen die Besonderheit der Steinreihen. Bechinska findet, dass die Anziehungskraft der Steine gerade in deren ungeklärtem Ursprung liege.
Die Steine strahlen unzweifelhaft eine Magie aus. Das Spannendste an ihnen ist eigentlich, dass niemand weiß, wozu sie eigentlich gedient haben.
Die Steinreihen von Konow haben im Übrigen in der heutigen Tschechischen Republik den Status eines geschützten Kulturdenkmals.
Maria Hamrich-Meyer war das mit einem Bericht über die magischen Steinreihen von Konow. Sie hatten eine Wiederholung vom August 2010. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hatten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.